Moin aus Hamburg. Ein Projekt scheitert, Termine werden nicht eingehalten, ein Team erreicht seine Ziele nicht. Sollen wir in so einem Fall wirklich glauben, dass jeder im Team sein Bestes getan hat? Oder sollen wir doch die Verantwortlichen, nein, die Schuldigen suchen? Die oberste Direktive für Retrospektiven sagt, wir sollen an das Gute glauben. Um dieses Thema geht es heute zum zweiten Mal in Folge. Diesmal habe ich einen Gast. Mit Christian Valerius gehe ich in dieser Folge in die Tiefe der sogenannten obersten Direktive. Mein Name ist Stefan Mintert und ich wünsche euch viele Erkenntnisse und neue Ideen im folgenden Gespräch. Christian und ich kennen uns seit vielen Jahren. Wir tauschen uns wahnsinnig gerne über alle möglichen Themen aus, aber eben auch Themen, die mit unserer Arbeit zu tun haben. Und ich hoffe, dass wir hier auch ein gutes Gespräch für euch hinbekommen. Hallo Christian.
Hallo Stefan, ja, in diesem Fall. Wir reden viel und oft, aber noch nie in diesem Format. Ich bin gespannt, was dabei heute rauskommt.
Das stimmt. Und da du zum ersten Mal hier bist und hoffentlich nicht zum letzten Mal, aber zum ersten Mal, eine Bitte, stell dich doch mal kurz vor, dass die Zuhörer wissen, welchen Background du hast.
Ich bin Christian Valerius, arbeite als Agile Coach und mache das jetzt auch schon in der Rolle seit ungefähr 8, 9 Jahren. Habe davor aber auch immer schon in IT-Projekten seit 2000 ungefähr gearbeitet und mich viel da mit den weichen Themen, mit Teambuilding und mit allem Möglichen rund um das Menschliche beschäftigt, weil das die Projekte meistens zum Laufen bringt, wenn da alles gut funktioniert.
Die weichen Dinge, hat er gesagt. Mensch, die weichen Dinge. Das klingt immer so, als wären die so einfach. Die weichen Dinge.
Ich wollte schon mal so ein paar Triggerpunkte jetzt so bei dir.
Ja, vielen Dank. Du hast mich gleich getriggert. Ich reagiere da tatsächlich ein bisschen allergisch drauf, weil das häufig mit so einem Unterton gesagt wird, der Art, ja, das sind ja nur die weichen Dinge, als ob das so einfach und auch so unwichtig wäre. Gut, aber vielleicht auch ein guter Triggerpunkt, denn wir reden heute über die oberste Direktive, die man insbesondere aus Retrospektiven kennt. Soweit ich weiß, geht die oberste Direktive zurück auf ein Buch, das 2001 erschienen ist. Geschrieben hat es Norman Kurth und dort ist formuliert, genauer gesagt in deutscher Übersetzung, die jetzt von mir kommt, steht dort: Unabhängig davon, was wir herausfinden, müssen wir verstehen und wirklich glauben, dass jeder das Beste getan hat, was er oder sie in Anbetracht der damaligen Kenntnisse, seiner oder ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten, der verfügbaren Ressourcen und der gegebenen Situation tun konnte. Ziemlich viel Text. Ich übersetze das meistens mit: Wir gehen mal davon aus, dass jeder sein Bestes gegeben hat. So. Ich benutze die oberste Direktive selber in Retrospektiven, wenn ich welche moderiere. Und wenn ich das erste, zweite, dritte Mal mit einem Team zusammenarbeite, dann stelle ich die oberste Direktive vor. Wenn ich das zum ersten Mal mache bei einem neuen Team, dann gibt es da manchmal Reaktionen. Und da waren auch schon mal Reaktionen dabei, die so ein bisschen abfällig lächelnd waren. Wenn ich dann in das Gespräch reingehe, höre ich auch mal solche Dinge wie: Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du glaubst wirklich, jeder gibt dir sein Bestes? Das triggert mich natürlich, um den Begriff nochmal aufzugreifen, das spricht mich natürlich an, mit den Leuten drüber zu reden. Ja, offensichtlich glauben dann Menschen, dass hier nicht jeder sein Bestes gibt. Und das ist für eine Retrospektive, finde ich, ganz wichtig. Darüber werden wir bestimmt gleich noch reden. So, und der zweite Punkt ist, wenn wir dann sagen, okay, wir gehen einfach mal davon aus, dass das so ist. Jeder hat dir sein Bestes gegeben. Was tue ich damit denn praktisch, wenn die Ergebnisse nicht stimmen? Also ist das jetzt hier nur eine philosophische Angelegenheit? Ist das nur Mindset? Ist das Haltung? Oder kann man wirklich was damit anfangen? Oder könnte ich die auch einfach weglassen, die oberste Direktive? Christian. Ach,
da war jetzt schon wieder so viel drin. Also die oberste Direktive benutze ich auch in Retros und auch vor allem am Anfang. Ich bin mit einem Team jetzt seit 2,5 Jahren unterwegs. Alle 2 Wochen eine Retro, da sind wir dann schon, jetzt kann man rechnen, aber so locker bei 80 Retros. Und da gehen wir jetzt nicht jedes Mal durch die oberste Direktive. Und ich habe damit auch schon alles Mögliche erlebt, von Unverständnis bis einfach, es wird oft auch ignoriert. So, ja, Das wird schon seinen Sinn haben, lass ihn mal machen. Ich glaube, sie wird auch gar nicht in dem verstanden, wie man sie vielleicht verstehen kann. Und ich glaube, da kommen wir gleich zu, ich glaube, es gibt mindestens zwei Richtungen, in die man sie verstehen kann. Ich glaube, dass man, so wie Kurth sie gemeint hat, sie so verstehen kann, dass es abhebt auf psychologische Sicherheit. Also ihm ging es da darum, dass wenn ich das richtig erinnere, in dem Buch beschreibt er ja so eine Art Lessons Learned am Ende eines langen Projekts, wo mit dem ganzen Team zusammen geguckt wird, wie war das Projekt, was lernen wir da draus? Und anfänglich lief das workshopmäßig so ein bisschen kühl, sag ich mal, also nicht besonders offen. So ist er eben drauf gekommen, dass eigentlich die wirklich interessanten Sachen da kamen, wo man davon ausging, dass nicht jemand an irgendwas schuld ist, sondern wo es darum geht, das Vertrauen zu haben, Dinge anzusprechen. Das sind vielleicht Sachen, wo wir hier auch dann sagen würden, das hat was mit Fehlerkultur, mit verletzlichem Vertrauen vielleicht auch zu tun. Und ich denke, das ist später dann ja nochmal als psychologische Sicherheit formuliert worden, die halt in der Zusammenarbeit hilft. Und also das würde ich jetzt mal so die psychologische Auslegung der obersten Direktive nennen. So, und das finde ich in mehrererlei Hinsicht problematisch, weil ich kann mich natürlich vor ein Team stellen und die oberste Direktive erläutern und sagen, dass wir jetzt davon ausgehen, dass wir uns hier alle vertrauen sollen. Das stellt sich aber dadurch natürlich nicht ein. Da würde ich jetzt als aus meiner Coaching-Haltung natürlich auch gucken, wenn das nicht da ist und wenn sich nicht einstellt, dann steckt ja wahrscheinlich was anderes dahinter. Und um dieses Vertrauen und um diese Offenheit zu erzeugen, reicht es nicht, dass ich die oberste Direktive vorlese, sondern dann muss ich natürlich gucken, habe ich da einen Elefanten im Raum oder habe ich da vielleicht Teamdysfunktion, habe ich Konflikte, die erstmal ausgeräumt werden müssen, braucht das schlichtweg auch einfach Zeit? Also muss man erstmal lernen, sich zuzuhören, sich zu vertrauen. Von daher, also ich finde die super wichtig als Haltung. Ich glaube, sie erzeugt durch das bloße Vorhandensein und durch die Verkündung durch den Scrum Master, erzeugt sie nicht das, was sie eigentlich will. Das ist so mit diesem psychologischen Teil, fremdel ich dann manchmal ein bisschen. Und ich bekomme dann eben auch manchmal seltsame Reaktionen darauf. Ich hatte mal eine Retrospektive, wo dann jemand sagte, ja, aber wir können jetzt ja gar nicht hier über unser Problem reden, weil wir nett zueinander sein müssen.
Oh
Ja.
ja, da habe ich mal so eine Geschichte gehört von dem Leiter eines Formel-1-Rennstalls, der interviewt wurde nach einem Rennen und es ist nicht sehr gut gelaufen. Und der Journalist hat ihn halt gefragt zu dem Verlauf des Rennens. Und er hat gesagt, ja, er hat schon eine Meinung, so also sinngemäß, ja. Er hat schon eine Meinung dazu, aber er kann jetzt nicht offen reden, weil sie im Team jetzt so eine scheiß No-Blame-Kultur etabliert haben.
Ja.
Ist es sowas, was du meinst, ja, dass man nicht
Ja.
offen reden, dass Leute denken, ah, ich kann ja jetzt nicht offen reden, weil ja die oberste Direktive gilt und
Genau.
psychologische Sicherheit und all diese Dinge. Okay.
Genau. Deshalb darf ich das jetzt nicht sagen, weil wir wollen ja kein Fingerpointing machen und wenn ich das jetzt anspreche, dann weiß sowieso jeder, wer gemeint ist. Und ich meine, aber da kommen wir dann wieder zu dieser Haltungsfrage. Wenn jemand sich so äußert, dann bist du in der Kategorie von Schuld unterwegs.
Ja.
Und das ist, glaube ich, genau der Kern dieser Haltungssache. Vielleicht kommen wir da zu dem Triggerpunkt auch zurück, weiche Themen, ne? Wir wollen ja Systeme managen und keine Menschen. Das heißt, in so einem, und da komme ich vielleicht dann schon direkt zu dem zweiten Aspekt. Ich habe ja eben gesagt, psychologisch ist so diese Auslegung, aber ich glaube, dass es auch so eine Art systemische Auslegung geben kann. Weil ich damit ja auch sage, ich nehme mal den Faktor Mensch und Schuld und Fingerpointing raus. Dadurch kann ich auf das Verhalten und auf Strukturen gucken. Also jetzt mal Gedankenexperiment, stell dir mal vor, wir würden das Gegenteil machen. Wir machen jetzt eine Retro, Sprint ist nicht gut gelaufen. Wir machen jetzt hier erstmal die große Blaming-Runde. Also wer war denn jetzt schuld? Wer hat es denn verbockt? Und das führt zu nichts. Und ich bin dazu übergegangen, auch gar nicht die oberste Direktive dann immer mal wieder zu zeigen, sondern habe so eine kleine Liste an Zitaten oder Begriffen, anhand derer ich dann am Anfang mit dem Team zusammen gucke, wie man da unterwegs ist. Also eins davon wäre zum Beispiel, wir suchen Lösungen und keine Schuldigen. Es gibt auch ein anderes Zitat, das ich auch ganz schön finde, das lautet: Solange man Helden oder Schuldige braucht, um eine Situation plausibel zu erklären, hat man sie noch nicht verstanden. Das
Oh, das
gefällt
gefällt mir.
mir. Ja, das Schöne ist, dass das auch von dieser Schuldidee weggeht, dass man ja, weil Fingerpointing, Blaming, das geht ja alles so in diese negative Richtung. Aber ich stelle mir jetzt mal so einen Sprint vor, wo man massive Probleme hatte und man hat den einen super Mega-Crack-Genie-Entwickler im Team, der hat alles gerettet. Und man würde jetzt am Ende sagen, ja, es ist so super, war ein super Sprint, ist doch alles gut gegangen. Dann hat man auch, glaube ich, sich die Chance genommen, was zu lernen und fürs nächste Mal vielleicht insgesamt besser zu werden. Ja, weil dann hast du nicht den Schuldigen als Erklärung für was, sondern hast du den Helden als Erklärung für etwas. Aber du hast nicht die Situation wirklich verstanden und das System, was dahinter steckt.
Okay. Mich würde ein Punkt nochmal interessieren, und zwar lass uns doch mal die Ich-Perspektive einnehmen. Ja, also du, Christian, ich, Stefan. Die oberste Direktive sagt, wenn wir zum Beispiel an einer Retrospektive teilnehmen, dann gilt die auch für uns, die oberste Direktive. Wir gehen davon aus, Christian und Stefan haben auch ihr Bestes getan im vergangenen Sprint. Gelingt dir das eigentlich, immer dein Bestes zu geben?
Ich will mich hier nicht selbst belasten. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber da kommen wir dann wieder zu diesem Gedanken. Was hilft es? Lass mich mit einer Anekdote, auch aus einer Retro, die ich mal erlebt habe, die darauf antworten. Retro begann. Da ist ein Kollege aufgestanden und hat gesagt: Ja, bevor wir hier jetzt alles Themen sammeln und so, ich weiß ja, das war alles blöd im letzten Sprint und also ich muss mich entschuldigen, ich war schuld. Und ich habe es auch verstanden und passiert auch nicht wieder. Ich lasse mal jetzt so Details weg, also irgendwas ist da jedenfalls massiv schiefgegangen und da ist sofort jemand aufgestanden und hat die Schuld auf sich genommen. Was habe ich denn jetzt gewonnen? Wohin führt denn diese Frage von: Ja, dann habe ich nicht 100% gegeben. Und jetzt ist was schiefgegangen und jetzt wissen alle, dass ich schuld bin. Ich entschuldige mich und ja, und dann, was hat das Team jetzt gelernt?
Okay, das verstehe ich. Ich will dich aber noch nicht so leicht vom Haken lassen. Und zwar, wenn ich dir zuhöre, bekomme ich folgenden Eindruck. Die oberste Direktive, nee, eigentlich glauben wir die nicht. Aber wenn wir das nicht zumindest vorgeben, dann führen unsere Meetings, wie zum Beispiel die Retrospektive, zu nichts, weil wir ja nur Blaming und Fingerpointing betreiben, ja, oder den Schuldigen suchen. Ich bin aber wirklich der Meinung, dass die oberste Direktive recht hat. Und ich glaube, du kennst meine Erklärung dazu. Ich gebe tatsächlich immer mein Bestes. Und zwar immer das Beste, das im jeweiligen Kontext gerade möglich ist. Das ist manchmal wahnsinnig wenig, ja?
So gehe ich da auch mit.
Also meine Performance ist manchmal wahnsinnig schlecht. Einfaches Beispiel, ja, nehmen wir an, ich bin erkältet. Ich werde nicht bei meinen theoretischen 100% laufen, ja? Oder ich habe im Privaten irgendwie Stress, ich hatte Streit mit meinen Kindern, was auch immer. Das sind alles Dinge, die bringe ich ja mit zur Arbeit. Und das sind Dinge, die ziehen die Performance natürlich runter. Das heißt, wenn mich jemand beobachtet über einen längeren Zeitraum und er weiß, was ich grundsätzlich, ja, leisten kann, und dann sieht er mich eben an meinen schlechten Tagen, dann denkt er, oh, Stefan hat nicht sein Bestes gegeben. Tatsächlich war aber mehr nicht drin. Und das kann eventuell auch mal sein, dass ich einen Tag lang ausfalle. Und damit meine ich nicht krank sein, das sowieso, ja. Aber
Ja,
dass
das
ich einen
ist.
Tag lang einfach mal gar nichts auf die Kette kriege. Trotzdem nehme ich für mich in Anspruch, das war das Beste. Mehr war halt nicht drin. Wie stehst du zu
Absolut.
dieser Interpretation?
Ja, gehe ich total mit. Und die Frage, die da dran hängt, ist ja, welchen Maßstab habe ich oder lege ich an? Also lege ich
Genau.
irgendwelchen, also in Anführungszeichen, objektiven 100% an, dann würde ich natürlich sagen, an so einem Tag, wo ich krank bin, Kopfschmerzen habe und dann trotzdem Dinge tue, dann bin ich natürlich nicht bei diesen idealen 100%, aber die 30%, die ich dann bringe, sind eben das Beste, was ich da tun kann. Ja, das denke
Ich
ich.
halte das für wichtig, weil sonst die oberste Direktive für mich klingt wie ein Chef, den wir eigentlich nicht haben wollen, der nämlich immer auf Leistung, Leistung, Leistung drückt, ja, richtig Druck macht und Termine setzt, die völlig absurd sind und sagt, los, jetzt alle noch mal das Beste geben. Mit dieser Interpretation, die dann so klingt, als wären Menschen Maschinen. Mit der Interpretation will ich nämlich nichts zu tun haben, weil das vollkommen, naja, das führt vollkommen in die falsche Richtung.
Absolut. Und ich glaube, es ist sogar, man kann das sogar noch eine Zwiebelschicht weiterziehen. Denn diese Frage, was die 100% sind, die lässt sich, glaube ich, gar nicht so einfach beantworten. Denn unterschiedliche Menschen haben da auch unterschiedliche Maßstäbe und Präferenzen. Also wenn ich so an Teams denke, wo vielleicht für den einen 100% bedeutet, dass wirklich perfekt fehlerfrei Code abgeliefert wurde, aufs Schönste refactored, super dokumentiert und der sagt, ja, ich habe 100% gegeben, das ist der beste Code aller Zeiten. Und ein anderer Entwickler sagt vielleicht, ja, das hat jetzt aber so lange gedauert, das so perfekt zu machen, dass wir mit anderen Sachen im Sprint nicht fertig geworden sind. Und ich habe so 80-20-mäßig richtig viel weggeschafft. Ist vielleicht nicht der allerhübscheste Code geworden, aber ich habe ganz viel geleistet. Ich habe doch auch 100% gegeben. Und dann merkst du, dass da so zwei verschiedene Skalen vielleicht gegeneinander stehen, die sich in einer entsprechenden Situation vielleicht sogar darüber streiten würden und sich gegenseitig Vorwürfe machen würden. Du stirbst ja in Schönheit und dann, während ich alles hier erledige und der andere sagt, ja, du baust da schlampiges Zeug zusammen, das uns im nächsten Sprint wieder um die Ohren fliegt. So, und dann hast du einen Konflikt im Team. Und jetzt, das ist dann der Zauber der obersten Direktive, wenn du jetzt die Annahme triffst, ihr beide habt innerhalb eurer Parameter alles getan, was ihr da entsprechend eurer Werte für richtig haltet. Naja, und dann, da kann man dann mit arbeiten, ne? Also das kann man dann auflösen und sich fragen, wie will man eigentlich in solchen Situationen umgehen? Welche Bedeutung hat Perfektion? Welche Bedeutung hat Fertigwerden? Und so weiter.
Also, da sind jetzt ganz viele Dinge drin, auf die ich eingehen kann. Erstmal hast du gesagt, der Zauber der obersten Direktive. Ich glaube, das darf ich nicht rausschneiden. Das ist wirklich ganz toll. Wer uns dann zuhört, wird sagen, ja, okay, jetzt weiß ich, warum die beiden von soften Themen sprechen. Wenn du jetzt noch bunte Einhörner dazu malst, dann ist das Bild für mich perfekt. Du hast gerade hier und da eine Anekdote, wie du es genannt hast, eingebracht. Ich habe da auch noch eine. Ich habe mit einem Kunden gearbeitet, da gab es einen neuen CTO. Und der CTO hat relativ schnell angekündigt, dass er noch einen Mitarbeiter aus seiner alten Firma mitbringen wird. Und aufgrund von Kündigungsfristen dauerte das halt noch eine Weile. Er hat ihn auf jeden Fall richtig gehypt. Er hat gesagt, der ist super und er wird uns hier im Team total voranbringen und die Erwartungshaltung war sehr hoch. Und ich habe ihn dann natürlich kennengelernt, den neuen Mitarbeiter. Und tatsächlich habe ich ein sehr, sehr gutes Bild von ihm. Ich glaube, das ist ein wirklich super Typ. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Leistung von ihm war wirklich nicht hoch. Die war einfach schlecht. Und jetzt ist die Frage, woran mache ich fest, dass die Leistung schlecht war? Ganz einfach, er selber hat das gesagt. Also der Mitarbeiter selber, der war super
Ah,
unzufrieden,
ja.
weil er mit seiner Leistung gar nicht zufrieden war. Und wie kann das sein? Ja, da kommt der neue CTO, der nimmt den Top-Entwickler aus der alten Firma mit und in der neuen Firma funktioniert er einfach nicht. Und zwar in einem Maße, das für alle sichtbar ist und für ihn selber auch.
Ja.
Ja? Warum bringe ich das hier jetzt auf den Tisch? Weil du eben von der systemischen Komponente gesprochen hast. Ich glaube, der Superentwickler, der aus der alten Firma in die neue kam, hat in der neuen Firma eine Umgebung vorgefunden, die für ihn einfach nicht gut war. Und
Ja.
deshalb war die Leistung so niedrig. Ist das die systemische Komponente oder ist das ein Beispiel für die systemische Sicht, die du eben einbringen wolltest?
Ja, im Prinzip, ja, das ist ein Beispiel dafür. Also je nachdem, so welcher Schule man folgt, und ich bin jetzt auch nicht der Mega-Experte für Systemtheorie, aber Systeme lassen sich im Allgemeinen ja so beschreiben, dass du sagst, die bestehen aus Akteuren, aus Regeln und aus einem Ziel. Das ist so minimal das Set, womit man ein System beschreiben kann. Und nur wenn man das jetzt sieht, dann kann man schon sagen, wenn ich durch die oberste Direktive jetzt mal sage, an den Leuten liegt es nicht, dann kann ich den Blick auf die Regeln, die expliziten und impliziten lenken und vielleicht auch auf das Ziel, das das System hat. Weil wenn das System, ne, ich habe diese drei Stellschrauben an der Stelle und kann dann sagen, wenn irgendwas nicht funktioniert und und ich jetzt erstmal ausschließe, dass es an den Leuten liegt, dann kann ich über die anderen Dinge reden und kann dann auch sagen, ja, welches Setting brauchen wir denn, damit dieser Entwickler gut arbeiten kann? Da sind wir dann vielleicht auch wieder bei dieser grundlegenden Sache, dass wir halt Menschen nicht managen können, sondern Systeme. Auch da, also da, auch damit kannst du im Grunde ja die oberste Direktive in Verbindung bringen, weil sie auch wieder ein Hinweis darauf ist, dann lass uns doch mal wegkommen von, der hat was falsch gemacht, der hat nicht performt oder der dahin zu kommen, was ist denn das, was hier an Regeln gilt? Und lass mich da vielleicht, ich hatte ja gesagt, ich habe verschiedene Varianten oder Variationen über die Direktive, oberste Direktive. Und eine Sache, die ich auch gelegentlich mal mit Teams mache, ist ein kleiner Exkurs zum fundamentalen Attributionsfehler. Das ist ein Begriff.
Kannst du mir das aufschreiben?
Fundamentale Attributionsfehler, kann ich dir aufschreiben?
Alles klar, kommt dann in die Show Notes. Okay, erzähl mal.
Das ist ein Begriff aus der Psychologie, der besagt, dass wir als Menschen dazu neigen, etwas eher als eine Eigenschaft einer Person zu sehen, als ein Verhalten. Also, wenn du jetzt immer zu spät kommst, wenn wir uns verabreden, dann bist du unpünktlich. Dann sage ich nicht, oh, Stefan ist zu spät gekommen. Also für die Zuhörer, Stefan kommt nie zu spät. Also das war jetzt völlig aus der Luft gegriffen.
Das ist jetzt eine haltlose Schmeichelei, muss ich sagen. Du kennst mich gut genug,
Ja,
Christian.
zumindest sagst du
Aber
Bescheid.
gut, bleiben wir mal
Aus.
beim Beispiel, zurück
Bleiben
dazu.
wir mal. Also, und das ist nämlich auch interessant, weil Menschen zu verändern, das kann nicht der Anspruch sein von einer Retrospektive, aber ein Verhalten zu beschreiben und zu verändern, das kann jeder. Dann stellt man ja auch andere Fragen, ne? Da sagst du dann ja nicht, du bist so ein unpünktlicher Mensch, was ist denn in deiner Kindheit schiefgegangen? Sondern dann sagst du, oh, du warst diese Woche unpünktlich und letzte Woche warst du auch 20 Minuten zu spät. Lass uns mal drüber reden, was wir da machen können. Hast du Einschränkungen, Kind zur Kita bringen oder irgendwas? Oder Bahn fährt gerade nicht? Sollen wir eine halbe Stunde später anfangen? So, weißt du, dann kannst du über ein Verhalten und über die Strukturen und das System, in dem du unterwegs bist, reden und da auch was verändern.
Das gefällt mir. Du bist jetzt sehr viel konkreter geworden. Das finde ich toll. Das möchte ich gerne noch ein Stück weiter treiben. Jetzt nehmen wir mal an, du arbeitest mit einem neuen Team. Also nach und nach sickert das Verständnis über die oberste Direktive ein. Die Leute sagen, ja, das hat doch was für sich. So, und jetzt befinden wir uns in einem Sprint. Wir haben nach Lehrbuch Ziele gesetzt. Und wir haben einen Sprint-Backlog, wir haben einen Plan gemacht, alles, was dazugehört. Und wir stellen aber fest, sagen wir mal zur Halbzeit des Sprints, oh, das sieht schlecht aus. Könnte sein, dass wir es nicht schaffen. Und da liegen jetzt vielleicht ein paar Tickets im Kanban-Board und da steht auch dran, wer die Tickets bearbeitet. Und das bin jetzt nicht ich. Sagen wir es mal, ich beobachte das und ich sehe, da liegen Tickets von ein, zwei Kollegen, Kolleginnen, was weiß ich. Und die sehen kritisch aus. Hast du einen Tipp, was sollte ich als Teammitglied jetzt tun, ganz konkret tun?
Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln. Das ist eine Situation, die ich durchaus auch schon mal hatte. Allerdings nicht mit dem Kanban-Board, sondern dann mit Scrum bzw. Less, wo wir dann auf ein Board gucken im Stand-up. Und da sehen wir, dass da ein Ticket dann schon seit 3 Tagen keinen Fortschritt macht. Natürlich ist da jemand assigned. Das sieht man dann auch. Zunächst mal kann ich ansprechen, oh, mir fällt auf dieses Ticket, das ist halt, oder auch als Teammitglied kann ich sagen, oh, mir fällt auf dieses Ticket, das bewegt sich gar nicht. Wie sieht es aus? Brauchst du da Hilfe? Oder ab heute Nachmittag habe ich Zeit, können wir da zusammen mal drauf gucken?
Das ist letztlich auch das, woran ich denke, ja, hingehen und helfen. Jetzt habe ich durchaus mal Leute in den Teams, die sagen, okay, das ist gar nicht meine Zuständigkeit, ja. Eventuell auch noch untermauert mit, ja, das Ticket, das da liegt, da geht es um irgendeine Programmierung, die ich gar nicht beherrsche. Was weiß ich. Da habe ich ein Ticket, ich war in einem Projekt, da ging es um Embedded-Entwicklung und da gab es ein Ticket zur FPGA-Programmierung. So, und im gleichen Team waren aber eben auch Leute, die TypeScript gemacht haben, die Web-Frontends gemacht haben. Und die haben gesagt, Stefan, ich kann da wirklich gar nicht helfen. FPGA-Programmierung ist gar nicht mein Thema, ich weiß gar nicht, worum es da geht.
Ja.
Kann man da trotzdem was tun?
Ich bin ja ein elender Optimist. Ich glaube, man kann immer irgendwas tun. Ich habe mir auch schon als Problembär Dinge erzählen lassen und mich nur daneben gesetzt und ein paar schlaue Fragen gestellt. Also ich dachte, dass sie schlau sind. Aber du kennst das ja auch, ne? Mit dem Bugbär oder so. Ich würde dann eher denken, okay, wenn da jetzt wirklich keiner helfen kann und wenn wir da einen Engpass haben, dann ist das jetzt erstmal so. Den können wir nicht wegzaubern. Da können wir dann drüber reden mit dem Product Owner, ob wir da irgendwas descopen oder da können wir drüber reden, ob man da irgendwas kleiner schneidet oder aufteilt, was auch immer. Aber, und das ist dann jetzt wieder interessant, in der nächsten Retro könnte man dann die Frage stellen, und da hilft dann auch die oberste Direktive, weil ich dann ja nicht sage, der Stefan hat sein FPGA-Ticket nicht fertig gekriegt, ja. Sondern da kann ich dann sagen, oberste Direktive gilt. Wir gehen mal davon aus, er hat sein Bestes getan. Das heißt, wir haben hier ein strukturelles oder wir haben hier ein Problem mit der Art und Weise, wie wir vielleicht den Sprint geplant haben. Oder wir müssen bewusst hier nochmal Know-how-Aufbau machen. Wir brauchen noch jemanden, der das machen kann. Oder. Also dann komme ich ja genau, was ich eben auch meinte mit, dass ich dann über das Verhalten oder die Regeln sprechen kann und nicht über einzelne Personen.
Okay, ja, das gefällt mir sehr gut. Das Herausnehmen der Personen als Schuldige erlauben uns über, ja, über Problemursachen in der Umgebung zu reden. So habe ich das verstanden.
Ja, aber auch im eigenen Verhalten. Wenn mir jemand sagt, ne, um das nochmal zu strapazieren, das Beispiel, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, du bist ja immer so unpünktlich, dann stehe ich ja erstmal mit dem Rücken an der Wand und gehe in eine Verteidigungshaltung. Wenn aber zu mir jemand sagt, du, ich habe gemerkt, heute bist du genau wie letzte Woche auch eine Viertelstunde zu spät gekommen, lass uns mal gucken, wie wir nächstes Mal den Termin organisieren. Das können wir bestimmt besser machen. Dann hat das was völlig anderes. Und das ist für mich auch eine Haltungsfrage, ja. Nur weil du es eben angesprochen hattest, man kann über andere Dinge reden und das, also so im Coaching spricht man ja immer davon, dass man die Lösungsräume für ein Team öffnen möchte. Ein wesentlicher Aspekt, um Lösungsräume zu öffnen, ist, das Systemverständnis zu stärken. Das heißt, je mehr ein Team versteht, wie sind denn hier eigentlich die Zahnräder, wie greifen die eigentlich ineinander? Dass es jetzt dazu kam, zum Beispiel dieses FPGA-Ticket, dass das stecken geblieben ist. Was hat denn dazu geführt? Was haben wir denn in unserem Prozess vielleicht nicht bedacht? Was haben wir in einem Refinement oder Planning oder was auch immer? Was haben wir da hätten wir in der Hand gehabt an Möglichkeiten, die wir vielleicht nicht genutzt haben? Da eröffnen sich ja Lösungsräume. Da kann ich ja was überlegen, was ich beim nächsten Mal anders machen will oder wo ich Know-how aufbauen will, was auch immer. Wenn ich stehen bleibe bei, naja, der hat halt nicht seine 100% geleistet. Dann verenge ich den Blick und finde keine Lösungen. Bin ein großer Freund von. Also, was ein bisschen schade ist, ist, dass man erstmal so halb philosophisch dafür argumentieren muss und mit systemtheoretisch und so weiter. Aber das macht für mich auch die Haltung aus, ne? Dass ich, wenn ich auf eine Situation gucke und ich sehe, da ist was schiefgelaufen, dass ich nicht erst denke, ja, wer war schuld, sondern dass ich dann halt guck, ah, Moment, was war denn das für eine Situation? Was hat denn dahin geführt? Und was kann man beim nächsten Mal da anders machen?
Okay, Christian, also was meine Fragen, die ich hier auf dem Zettel stehen habe, angeht, haben wir, glaube ich, alles angesprochen. Jetzt ist die oberste Direktive ja ein Thema, das dir auch durchaus am Herzen liegt. Gibt es noch Dinge, die ich durch meine Fragen hier noch nicht angesprochen habe? Fehlt dir was? Gibt es etwas Wichtiges, was die Welt unbedingt wissen muss über die oberste Direktive? Ha, wie viel
Ja,
Zeit haben wir? Sagt er gleich.
da weiß ich auch nicht, ob ich da so der Berufene für bin, aber ich habe mir auch einen Zettel gemacht mit Dingen, die ich dazu loswerden will. Also, ja, wie gesagt, mein Hauptpunkt ist eigentlich, ich möchte Werbung für diese systemische oder diese Sicht machen, dass man das zur eigenen Haltung macht, da auf die Situation und das Verhalten und Lösungsmöglichkeiten zu gucken und die oberste Direktive dafür dann als Hebel benutzt. Das ist, wie gesagt, das eine und das andere, um das auch nochmal zu sagen. Ich finde das im Kern total richtig auf die psychologische Sicherheit daran zu arbeiten und darauf einzuzahlen. Ich glaube nur nicht, dass man das durch Verkündung der obersten Direktive erreicht, sondern da jeder Scrum, ja,
Ja.
du weißt schon, dann reden wir vielleicht gleich noch darüber. Ich glaube, jeder Scrum Master, jeder Coach wird das auch wissen, um dieses Vertrauen und die Offenheit herzustellen. Da muss man noch ein paar andere Register ziehen und dran arbeiten.
Ja, das ist interessant, das hast du vorhin schon gesagt, dass du meinst, das reicht nicht, die oberste Direktive reicht nicht, um die psychologische Sicherheit herzustellen. Das ist ganz interessant. Ich habe die Formulierung dieser obersten Direktive nie als ein Mittel verstanden, um psychologische Sicherheit herzustellen. Im Gegenteil, ich glaube, die psychologische Sicherheit muss zuerst da sein, damit wir überhaupt die oberste Direktive akzeptieren können.
Ja, volle
Also
Zustimmung.
jetzt ist mir doch ein Aspekt noch eingefallen. Ja, du hast dich vorhin als Agility Coach vorgestellt. Wir haben jetzt hier ein paar Mal Scrum und Sprint und solche Begriffe erwähnt. Das Buch von Norman Curth ist nach meinem Kenntnisstand nicht im agilen Kontext entstanden. Das heißt, wir reden hier nicht notwendigerweise von agilen Projekten, nach meinem Verständnis. Wie siehst du das?
Nee, ganz genauso. Also wenn, deshalb meine ich auch, dass das eher so eine Haltungsfrage und auch sei es im Kontext Management 3.0 oder allgemein Teamdynamik, da spielt es letztlich überall eine Rolle. Ich glaube, die Methodik ist dann nicht entscheidend. Es ist
Okay.
natürlich das Einzige, was ich halt schon denke, es geht ja darum, also auch bei Curve, dass ein Team lernt und sich weiterentwickelt. Und damit sie über ihre Themen reden können, nutzt er die oberste Direktive, um das zu öffnen. Und das ist natürlich was du tendenziell schon in agilen Projekten eher hast, also im komplexen Raum und so, ich sag mal, in der modernen Wissensarbeitswelt, die wir haben.
Okay. Okay, Christian, ich bin mit meinem Latein am Ende. Soll heißen, ich habe keine Fragen mehr auf dem Zettel. Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du auch, ja, wir haben die wesentlichen Dinge angesprochen. Ist das so?
Ja.
Wunderbar. Dann danke ich dir sehr und ich freue mich, wenn wir möglichst bald das nächste Gespräch führen, weil ich ja, wie ich eingangs schon sagte, es immer sehr schätze, wenn wir miteinander reden. Vielleicht, wenn wir mal besser frisiert sind, machen wir auch mal einen Videopodcast. Dann würden die Leute nämlich deinen Hintergrund sehen, den ich die ganze Zeit sehe, während wir hier reden. Und ich zähle da wenigstens mal 8 Saiteninstrumente. Das sieht wahnsinnig beeindruckend aus und ich glaube, das gäbe einen tollen Hintergrund
Ja, die sind sogar
für
echt.
einen. Die sind sogar echt, ja. Das ist kein, das ist da nicht mit einem Greenscreen reinmontiert. Aber bis dahin freue ich mich, wenn wir einen ganz herkömmlichen Audio-Podcast möglichst bald wieder machen und sage vielen Dank.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Bis bald.
Bis bald.